NDR 1 Radio MV Movie Time mit Wolfram Pilz.
Und mein Studiogast heute Abend zur Movie Time ist Olaf Jacobs, ein Filmregisseur, Produzent, Buchautor und Professor für Medienökonomie. Ganz einfach ein Filmfachmann. Olaf Jacobs, schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Movie Time.
I will always love you. Whitney Houston hier in der Movie Time auf NDR 1 Radio MV. Ein Titel aus dem Film Bodyguard von 1992, Regie Mick Jackson. Ein Film mit Kevin Costner und Whitney Houston. Whitney Houston, Olaf Jacobs. Das ist eine unglaubliche Stimme.
Absolut.
Auch eine Riesenkarriere, auch mit Abstürzen, auch mit Tragik. Also eigentlich das Leben Whitney Houstons ist ja auch wirklich für einen Film geeignet, ja.
Absolut. Und es gab neulich Abend gerade erst einen großartigen Dokumentarfilm bei Arte, was das Leben von Whitney Houston erzählt hat. Und ehrlich gesagt war ich ein bisschen erschrocken, wie alt diese Titel alle schon sind.
Aber immer noch hörbar.
Ein gutes Zeichen, wie schnell Zeit vergeht, ja.
Olaf Jacobs, Sie sind Filmproduzent, Filmautor auch, aber komischerweise sehr viel mehr Produzent als Autor. Wieso das?
Naja, ehrlich gesagt ist das ein Stück eines Weges, den man auch geht. Und ich hatte zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl, dass es wahrscheinlich Menschen gibt, die bessere Autoren sind, und habe deshalb sozusagen meinen Fokus etwas auf das Produzieren verlegt. Wenngleich mein Start ehrlich gesagt umgekehrt war. Ich dachte, um als Autor einfach wirklich die bestmöglichen Filme machen zu können, ist das Beste, sie auch selbst zu produzieren. Dann hat man weniger Tangenten, auf die man Rücksicht nehmen muss. Das hat sich dann so ehrlich gesagt nicht ganz hergestellt, weil auch als Produzent hat man natürlich ein ungeheures Geflecht von Dingen und Notwendigkeiten drumherum und natürlich auch am Ende vor allen Dingen ein Publikum, was sehr, sehr streng ist mit einem. Aber so ist dieser Weg entstanden, dass ich, glaube ich, zuerst wesentlich öfter Autor war und auch das eigentlich meine Berufsabsicht mal war. Und dann hat sich das so entwickelt, dass heute das Produzieren ganz klar dominiert, ja.
Sie sind aber auch als Buchautor vorgetreten, also die Schiff Ahoi über die DDR-Seefahrt, die Filmversion, dafür haben Sie den Grimme-Preis bekommen, also auch nicht irgendeinen Preis, der Grimme-Preis ist einer der hoch angesehenen, aber das Produzieren, also als Produzent zu arbeiten, das ist ja Ihre Hauptbeschäftigung.
Absolut. Und ehrlich gesagt, es ist ein schöner Beruf. Es ist oft ein komplizierter Beruf, weil es wirklich unheimlich viele Notwendigkeiten hat. Aber ich glaube, Produzent zu sein, heißt vor allen Dingen einfach Sachen möglich zu machen und dafür die geeigneten Verbindungen zu fügen und Wege zu suchen und zu finden. Und tatsächlich, manchmal führen sie auch über so einen Umweg, dass man zunächst mal ein Buch machen muss, um Menschen zu überzeugen, dass es vielleicht auch ein gutes Filmthema wäre.
Mhm. Ja. Sie produzieren hauptsächlich Dokumentarfilme, aber auch Spielfilme. Sie haben zum Beispiel 2007 als Produzent den Spielfilm Balkan Traffic, übermorgen nirgendwo, begleitet. Mhm. Was ist das für ein Film?
Letztlich ist es ein Roadmovie, was von Berlin bis in die Abgründe des Balkans führt, und einer, der auch sogar mal seinen Anfang eigentlich als dokumentarischer Stoff genommen hat. Es gab eine kleine Zeitungsmeldung, dass jede Menge Gastarbeiter aus dem ehemaligen Jugoslawien in Deutschland seien und eine ganze Menge davon illegal. Und dass, wenn von denen einer stirbt, das ein Riesenproblem sei, dann zurück in die Heimat zu kommen. Und daraus ist dann die Idee entstanden, letztlich einen Roadmovie zu erzählen, was passiert eigentlich, wenn man einen Verstorbenen wieder nach Hause bringen will. Und das ist eine Komödie geworden, die ja als eine relativ große Koproduktion mit dem österreichischen Fernsehen, mit Partnern auch aus dem Balkan, aus Kroatien und hierzulande eben entstanden ist. Und ein Debüt für Markus Stein, einen jungen Regisseur, der das wunderbar in die Hand genommen hat.
Wenn man so einen Spielfilm produziert, dann gibt es natürlich einen Verantwortlichen oder eine Verantwortliche fürs Casting, das heißt für die Besetzung mit Schauspielerinnen und Schauspielern. Aber als Produzent müssen Sie natürlich auch mit darauf gucken. Der Film muss dann auch irgendwie laufen. Das heißt, man sucht dann auch Schauspielerinnen und Schauspieler, von denen man meint, die würden das Publikum anziehen. Wie ist das? Das ist, glaube ich, nicht so ganz einfach, da die richtigen Besetzungen zu finden.
Ja, sicherlich ist es so, aber daran glaube ich fest, bei ganz auch egal, in was vom Genre man sich bewegt, ich glaube, dass das Entscheidende ist am Ende immer die Geschichte, und ich glaube, da vor allen Dingen viel Kraft reinzulegen, dass es einfach eine überzeugende Erzählung gibt, dass es was ist, was einen packt, und wirklich idealerweise Film das macht, was er halt so toll kann, einem wirklich ein Erlebnis verschaffen, das Gefühl zu verschaffen, man ist selbst irgendwie in dieser Geschichte und ja, idealerweise im Kino oder vielleicht hier und da auch vor dem Fernsehen zu weinen, zu lachen. Und dafür, glaube ich, stellt man die Weichen in einem ganz, ganz frühen Stadium. Also ich bin immer sehr, sehr stark der Meinung, dass möglichst viel Kraft in Vorbereitung zu investieren eigentlich das Entscheidende ist. Und das ist oft dann vielleicht sogar auch leichter ist, wenn dann die konkrete Besetzung auch durchaus mal eine Entdeckung ist. Ganz egal, ob das eine Schauspielerin, ein Schauspieler in der Fiktion ist oder ob es einfach im Dokumentarfilm eine tolle Stimme ist, wovon es ja auch einfach oder von der auch ganz viele Sachen leben.
Also Entdeckungen sind elementar wichtig, sonst würden wir noch mit den alten Besetzungen von 1920 immer ins Bett gehen. Also klar, wir brauchen noch immer wieder neue Impulse an schauspielerischen Leistungen.
Absolut. Natürlich kann man auch den anderen Weg gehen, einfach zu sagen, okay, ich setze auf Besetzungen, die einfach Publikum vertraut sind und wo vielleicht auch der pure Name dazu führt, dass Menschen den Weg ins Kino finden oder eben im Fernsehen einschalten. Aber ich glaube auch, also haben Sie total recht, dann würden wir einfach Sachen immer wieder reproduzieren und wahrscheinlich würden wir dann im Laufe der Zeit auch ganz schön alte Filme machen.
Ja. Und die Musik spielt natürlich eine wichtige Rolle, zumal in Spielfilmen. Mhm. Und es ist ganz erstaunlich, es gibt immer wieder richtig Weltstars aus der Pop-Rock-Szene, wie auch immer, die in Filmen auftauchen, also mit ihren Titeln. Das ist zum Beispiel Joe Cocker. Und da kommen wir nochmal zurück auf den Eingangsfilm Bodyguard. In diesem Film ist auch Joe Cocker zu hören, und zwar mit dem Titel Trust in Me. Sie hören die Movietime am 2. Advent, am Sonntagabend hier auf NDR1 Radio MV mit meinem Gast, mit Olaf Jacobs. Olaf Jacobs, korrekterweise müsste ich sagen Professor Olaf Jacobs. Den Titel können wir jetzt weglassen, erst einmal gesagt, ist das richtig?
Ja, ehrlich gesagt ist das ein Titel, der fällt einem halt irgendwie zu, wenn man eine bestimmte Tätigkeit nachgeht. Und die Tätigkeit dahinter, nämlich auch mit Studierenden über Film zu diskutieren, möglicherweise hier und da auch ein Stückchen Wissen weiterzugeben, die ist ein Privileg. Der Titel ist da irgendwie, ja, der passiert.
Es gibt Filme, die für jeden, glaube ich, so markant sind, an die man sich lange erinnert. Was sind für Sie Filme, die auch so ein bisschen einschneidende Wirkung hat?
Na, ich habe aus meinem Beruf heraus ja das Privileg, relativ oft Filme zu sehen in ganz unterschiedlichen Stadien. Also insofern verbindet sich für mich ganz oft was damit, wo ich wirklich beeindruckt bin, wie Filme noch bestimmte Entwicklungen genommen haben oder umgebaut werden nochmal, weil das Tolle an diesem Beruf ist ja auch, dass so viel man auch vorbereiten, vorher denken, planen kann, dass am Ende immer erst, wenn es dann wirklich zu sehen ist, man auch überprüfen kann, ob es wirklich so wirkt, wie man das vorher gedacht hat. Und manchmal erzählt man ja fast versehentlich dann auch doch irgendwie noch ein Stück eine andere Geschichte oder im Subtext noch was anderes. Also insofern gibt es für mich einen Haufen so wirklich Aha-Momente, wo Dinge sich einfach in ihrer Wirkung noch ganz doll verändert haben, weil man kleine Zeichen weiter vorne gesetzt hat oder noch nach hinten geschoben hat oder sowas. Aber wenn man generell über Filme nachdenkt, dann ja, prägen mich in meinem Denken wahrscheinlich eine ganze Reihe Filme, die so mit meinem Berufsanfang auch zusammenhängen. Ich hatte mir mal eine Weile vorgenommen, jede Woche mindestens einmal ins Kino zu gehen. Habe das ehrlicherweise nicht so ganz lange durchgehalten, aber eben eine Weile schon. Und da gibt's, was weiß ich, Filme wie Die fabelhafte Welt der Amelie fällt ein Stück in die Zeit, was ich genial konstruiert finde, wie so viele Stränge und kleine Zeichen dann ganz am Ende plötzlich an ersten Sinn machen und eben erst am Ende und wie es trotzdem so eine Leichtigkeit hat und nicht
ja wirklich fabelhaft
zugespatzt ist, genau, sondern ja.
Jean-Pierre Jeunet hat diesen Film gemacht, Die fabelhafte Welt der Amelie. Das war übrigens sein Spielfilmdebüt 1991 mit dieser herrlichen Schauspielerin mit der Hauptrolle Audrey Tautou, mit diesen großen Augen, diesen großen dunklen Augen, wunderbar. Und ja, wieder Musik, ganz wichtig. Also viele, viele, auch junge Leute versuchen das auch zu spielen. Es gibt ja die Noten im Netz, kann man die finden. Ja, Jan Tiersen hat die Musik gemacht. Wir hören mal ein Stückchen aus dem Walzer für Amelie. Jan Tiersen, La Valse d'Amélie. aus dem Film Die fabelhafte Welt der Amelie. Ja, großartig. Es hat einfach Charisma.
Finde ich auch.
Da ist zum Beispiel dann auch so ein Film wie Lola rennt, Tom Tykwer, mit Franka Potente. Franka Potente, die Anfang der 90er Jahre ihre erste Hauptrolle in einem Spielfilm gespielt hat, Nach fünf im Urwald, der auch schon Aufmerksamkeit erregt, aber mit Lola rennt hat sie, wie man so sagt, richtig den Durchbruch geschafft. Ja, ein faszinierender Film.
Und auch da wieder spielt Musik eine unheimlich große Rolle. Also ich höre diese Musik bis heute sehr, sehr gerne und auch relativ oft so vor meinem inneren Ohr. Und auch das ist aber ein Film, wo wieder das eigentlich Geniale, glaube ich, die Konstruktion ist. Da hat jemand tatsächlich eine Geschichte erdacht und eine Geschichte geschrieben, die einfach anders war als ganz viele andere Geschichten vorher, die eine andere Struktur hatte und die einfach Menschen wirklich überrascht. Und ich glaube, wenn das Film gelingt, dass wir Leute überraschen, dann haben wir als diejenigen, die Filme machen, eine ganze Menge gut gemacht, ja.
Dieser Film hat auch einen ganz eigenen Rhythmus. Klar, Lola rennt, aber der gesamte Film ist in diesem Rhythmus erzählt.
Absolut, und er entzieht sich relativ stark auch Konventionen, die es bis dahin gab. Und ich glaube, man kann ja sogar noch ein Stück weitergehen und sagen, dass das ja schon auch der Start war, wieder auch für einen anderen Erfolg von deutschen Filmen, der damit einfach losgegangen ist. Und was ja auch für uns, die wir Filme produzieren, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Lola Rent war eben auch ein Film, der eben auch den Weg ins Ausland genommen hat, der also auch auf dem internationalen Parkett ja durchaus Achtung errungen hat. Und ich glaube, dass er relativ viel Wegbereiter war damit auch für Produktionen, die danach kamen und Dinge, die entstanden sind, sodass wir, glaube ich, auch als Deutsche wieder ernster genommen wurden, auch durchaus mal modernes Kino oder modernen Film machen zu können.
Ja, und für Franka Potente war das womöglich auch der Türöffner für Hollywood. Sie hat ja dann in beispielsweise der Bourne Connection in Hollywood gedreht, auch eine Hauptrolle gespielt. Und wir haben aus Lola Rent mal so ein Stückchen Musik, und zwar mit Sun Electric und mit Hans Petsch, mit dem Schauspieler Hans Petsch. Wir hören da mal kurz rein.
Der Mensch, die wohl geheimnisvollste Spezies unseres Planeten. Ein Mysterium offener Fragen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Woher wissen wir, was wir zu wissen glauben?
Ja, Lola rennt. Hans Petsch, der Schauspieler, der 1909 im Elsass geboren wurde, 2002 in Hamburg starb. Einer der ganz großen Sprecher vor allem, also am Abend vorgelesen oder am Morgen vorgelesen mit Hans Petsch, war jahrzehntelang unglaublich toll. Was für eine Stimme, der in diesem Film eben auch diese Erzählrolle hat.
Stimmt, und auch das ist ehrlich gesagt eine geniale Idee, einfach solche Stimmen zu besetzen, solche Überraschungen in Filme einzubauen. Ich glaube, davon lebt unser Beruf, und ja, Glückwunsch zu allen, die auf solche Ideen kommen. Das sehe ich immer mit einem großen Respekt.
Und ein anderer, überaus erfolgreicher Film, auch ein bisschen in einem anderen Genre, also nicht zu vergleichen mit Lola rennt, es ist ein anderes Gebiet, das ist der Film Der englische Patient von Anthony Minghella. 1996 ist der Film in die Kinos gekommen. Im Februar 1997 hat er dann bei den Oscars unglaublich abgeräumt. 9 Oscars hat dieser Film bekommen. Das ist irre, es ist Wahnsinn.
Also für mich gehört dieser Film auch zu den Filmen, die mich mit am meisten beeindruckt haben in der damaligen Zeit, einfach, aber auch da wiederum so eine Geschichte zu erkennen, dass die diese Größe hat, also einen solchen Film rauszuerzählen, weil das ist ja im Kern zunächst mal eine relativ kleine Geschichte, und ich erinnere mich damals auch, das Buch gelesen zu haben, und aus diesem gewaltigen Buch diese Filmgeschichte rauszudestillieren, ist auch wieder eine ganz, ganz große Handwerksleistung, weil jeder, der sich mal damit befasst hat, mal versucht hat, aus einem Buch, aus einem Roman tatsächlich 90 Minuten Film rauszudestillieren, wird die Erfahrung machen, dass das unfassbar kompliziert ist, dass in so einem Buch einfach so wahnsinnig viel mehr reingeht als in einen Film. Und das ist, glaube ich, wirklich eine große, große Leistung gewesen damals. Ja.
Und die Musik zu diesem Film hat der libanesische Komponist Gabriel Jared gemacht. Eine tolle Filmmusik, die man auch im Ohr haben kann. Er hat aber auch andere Titel dann eingebaut mit in den Film. Einen wunderbaren, schönen, älteren Titel, nämlich Cheek to Cheek mit Ella Fitzgerald. Cheek to Cheek, Ella Fitzgerald, Olaf Jacobs. Wie ist das, sind Sie Krimi-Fan?
Ehrlich gesagt, nein. Ich sehe das mit Respekt, Menschen, die das tun. Mir ist das ehrlich gesagt oft zu vorhersehbar. Ich liebe Dokumentarfilme, ich liebe Filme über Dinge, die ich nicht kenne. Und Krimi bin ich, ehrlich gesagt, da fehlt mir ein Gen.
Gut, nun gibt es ja auch keine Verpflichtung, Krimi-Fan zu sein, also insofern ist das völlig akzeptabel. Aber ich würde gerne an dieser Stelle doch daran erinnern, dass wir jetzt genau zu dieser Zeit 50 Jahre Tatort haben. Also vor 50 Jahren, nämlich am 29. November 1970, wurde der erste Tatort ausgestrahlt. Eine NDR-Produktion damals, Taxi nach Leipzig. Diesen Tatort gibt es übrigens, was ich großartig finde, auch als Hörversion in der ARD-Audiothek, Taxi nach Leipzig. Und 15 Jahre später gab es den ersten Tatort fürs Kino, nämlich Zahn um Zahn.
Schimanski.
Schimanski, Götz George. Und für diesen Tatort, für diesen Kinotatort hat Klaus Lage den Titel Faust auf Faust eingespielt. Hier ist die Movie Time auf NDR1 Radio MV. Mein Studiogast dazu ist Olaf Jacobs, Filmproduzent, Filmautor, Filmfachmann und Filmprofessor. Olaf Jacobs, in Leipzig haben Sie die Professur für Medienökonomie. Sie haben vor einigen Jahren aber auch ja in einem europäischen Epizentrum der Filmkunst gelehrt, hatten dort eine Gastprofessur, nämlich an der Hochschule für Film, Fernsehen und Theater in Łódź in Polen. Also eine ganz große Schule. Andrzej Wajda war da, hat da studiert, Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Zanussi, also ganz große, und Sie haben dort eine Gastprofessur gehabt.
Ja, das war ehrlich gesagt ein großes Privileg und ein großes Erlebnis. Das ist ein Campus, ich habe in der Zeit dort mit gewohnt auf dem Campus, also mittendrin. Es fühlt sich ehrlich gesagt eher an wie ein Studiobetrieb als wie eine Hochschule. Das war wirklich ein interessanter Einblick, weil ich habe dort ein Engagement erlebt und was einerseits natürlich mit dieser ungeheuren Tradition daherkommt, andererseits aber eben auch wahnsinnig modern ist und wahnsinnig einfach auch ein Nachdenken über Formen und über Erzählweisen, die eben so gar nichts mit der Tradition zu tun haben, sondern einfach ganz viel mit gutem Handwerk und dieses gute Handwerk einfach ganz, ganz stark in Gegenwartsstoffe mit übersetzt haben. Und was mir damals sehr zu denken gegeben hat, war, dass ein ganz Großteil dieser Menschen, die dort ausgebildet wurden und die dort studierten und mit denen es wirklich interessante Dialoge gab, und auch Uhrzeiten waren dort völlig egal, sondern es wurde wirklich immer auch diskutiert und gestritten um alles, was irgendwie mit Filmen, mit Medien zu tun hatte. Und was aber bemerkenswert war, wie viele englische Produktionen, wie viele amerikanische Produktionen dort immer vor der Tür standen und einfach diese Talente einsammelten. Und mir ist es relativ oft danach noch durch den Kopf gegangen, dass es eigentlich schade ist, gerade wir hier, die wir eigentlich so eine große räumliche Nähe zu Polen haben, dass es so mühsam ist, da wirklich auch gemeinsame Projekte auf die Beine zu bekommen, und dass wir oft häufig mit Ländern produzieren, co-produzieren als Filmhersteller, die viel weiter weg sind. Relativ viele Produktionen von Deutschen finden mit Kanadiern statt, mit den skandinavischen Ländern, aber vergleichsweise wenig mit Polen, obwohl es dort so ein tolles Handwerk gibt. Und für mich waren diese Wochen da in der Filmhochschule in Łódź extrem prägend, und es war ein ungeheures Privileg, das zu sehen und zu erleben.
Das ist doch ja so ein kreatives Center. Also die Filmästhetik, die man in Polen antreffen kann, die ist herausragend.
Ja, letztlich jedes Gebäude atmet dort eine Geschichte, und zu jedem Gebäude hätte man eine Stunde Geschichten hören können, wer dort schon alles was erdacht, probiert, vorbereitet hat. Und weil ja sehr, sehr viele Filme auch tatsächlich direkt aus der Filmhochschule dort heraus entstanden sind oder eben wirklich Debüts, Abschlussfilme waren, die da herausgekommen sind. Und natürlich ist auch so eine Szene einfach in so einem Land hinreichend überschaubar, dass irgendwie auch alle voneinander kennen, voneinander wissen und eben auch die großen Namen, sofern sie dann noch leben, eben auch wirklich als Ansprechpartner zur Verfügung standen. Das war, glaube ich, ganz, ganz toll für alle, die dort studiert haben.
Olaf Jacobs, Sie haben auch den Film Könige der Welt produziert, als Produzent begleitet. Ein Film über eine Band in einer, weiß ich nicht, Hinterhofgarage in Niedersachsen, die dann eine ganz verrückte Tour in die Welt machte, also die dann tatsächlich plötzlich hochgehypt wurde. Könige der Welt, sagen Sie kurz was dazu.
Ja, Könige der Welt ist ein Film. Timo Großpietsch, Christian von Brockhausen sind die Autoren, Regisseure dazu. Und erzählen mit diesem Film eine unglaubliche Geschichte. Tatsächlich, eine Band aus Niedersachsen wird von dem größten Studio der Welt angerufen, gesagt, wir machen euch zu einer ganz großen Nummer, werden in die USA geholt, und entscheiden sich dann dagegen, den Vertrag zu unterschreiben. Und 20 Jahre später machen sie sich auf den Weg und wollen dort anknüpfen. Und das haben die beiden Autoren für 2 Jahre ungefähr begleitet, wie eben dieser Weg geht. Und der führt über einen Alkoholentzug, über Psychiatrie. Und da kommen unfassbare Lebensgeschichten heraus. Und es ist ein Film, der aber eben auch was über Träume, über Lebensträume und über Entscheidungen, die man im Leben für und gegen Dinge trifft, erzählt. Und das vor dem Hintergrund von toller Musik, aber eben auch wirklich in einer ganz, ganz tollen Visualität, also wo Dokumentarfilm einfach zeigt, dass eben auch Dokumentarfilm wirklich filmisch was hermacht und dass Dokumentarfilm es auch gute Gründe gibt, auf Leinwänden zu sehen und auf großen Bildschirmen zu sehen, weil es eben wirklich etwas ist, was alle Sinne anspricht und für mich eins der ganz, ganz großen Privilegien von Dokumentarfilm, nämlich einfach in Welten zu gucken, in Leben zu gucken, die man selbst gar nicht alle leben kann, einem diese Türen eröffnet und dafür ist es ein wunderbares Beispiel.
Ja, und ein Film, der auch ganz einfach zeigt, dass im wirklichen Leben von dieser Hochglanzfolie Superkarriere nicht viel übrig bleibt. Also da sind immer Risse und Schrunde und Verletzungen mit, die da einhergehen.
Ja, das sind einfach bemerkenswerte Lebenswege und es zeigt aber eben auch, wie vielfältig Lebenswege sind. Und was, glaube ich, an dem Film bemerkenswert ist, ist ja ein Film, der ganz maßgeblich auch im NDR mit entstanden ist, wie sehr eben solche Geschichten auch vor unserer Haustür liegen. Wahrscheinlich treffen wir solche Menschen so oft und würden wir uns viel öfter für die Geschichten auch der Menschen gegenüber interessieren. Es ist mit Sicherheit unglaublich, was dann alles zutage kommt.
Könige der Welt, der Dokumentarfilm. Und wir haben daraus einen Titel mit der Band Pictures, und zwar den Titel Down Under the Hill. NDR 1 Radio MV, Sie hören die Movietime am Sonntagabend. Olaf Jacobs, Sie sind nicht nur Filmprofessor, Filmproduzent, Sie sind auch Sportler, Segler. 2004 Athen, das war, glaube ich, auch ein Riesenerlebnis für Sie bei den Paralympics. Sie sind im Segeln Vierter geworden und zwar in der Bootsklasse Sonar. Was ist das für eine Bootsklasse?
Das ist eine Bootsklasse, die ist ein bisschen so ähnlich wie ein Soling, also ja. Ein Boot, was mit 3 Personen gesegelt wird. Und Paralympics gibt es also eine bestimmte Regelung, dass man bestimmte Handicap-Punkte haben muss. Ich als Rollstuhlfahrer beispielsweise habe eben 2 Punkte, bin damals mit jemandem gesegelt, der blind war und was dann auch eine bestimmte Handicap-Punktzahl hat. Insofern gibt es ganz unterschiedlich zusammengesetzte Mannschaften da und eine Eigenart dieses Sonars ist aber, dass es ein Kielboot ist. Das heißt, dass es schlechter kentert und das gibt dann vermeintlich mehr Sicherheit und deshalb ist das eben eine der paralympischen Bootsklassen gewesen. Inzwischen, ehrlich gesagt, segeln leider keine paralympische Bootsklasse mehr, sondern ist schade, ausgefallen, ne? Daraus. Ja, ausgesprungen, schade.
Olaf Jacobs, wie ist das mit Zeichentrickfilmen, sagte man früher, oder Animationsfilmen, sagt man heute, lieben Sie die?
Ich finde das was Großartiges, ja.
Ist ein tolles Genre, ne?
Finde ich auch und es ist unglaublich, welche Möglichkeiten sich da in den letzten Jahren eröffnet haben. Es macht mir manchmal, ehrlich gesagt, ein ganz kleines bisschen Angst, weil ich so denke, na, hoffentlich verdrängt das nicht irgendwann mal die Realität oder den realen Film, aber wahrscheinlich wird es nicht passieren, nein,
aber... Aber vielleicht ist das so ein bisschen der Unterschied wie zwischen Kino und Theater. Das Live-Erlebnis der Schauspielerei auf der Bühne ist wahrscheinlich nicht zu ersetzen, auch mit tollen Filmen nicht. Und so ist es womöglich auch Filmschauspielerei, gekonnte Filmschauspielerei, ist auch nicht mit einem Animationsfilm zu ersetzen.
Ich hoffe, Sie haben recht, ja.
Hoffen wir beide. Da gibt's natürlich diesen Film Toy Stories, den ersten Teil von 1995. Das war der erste komplett computeranimierte Film. Unglaublich. Das war auch wie eine kleine Revolution.
Absolut. Und es war damals noch nicht so richtig vorstellbar, dass das mal so gängig werden würde. Und ich möchte nicht wissen, was das damals an Rechenzentren und so weiter gekostet hat, dass das so funktioniert hat. Und heute ist es dermaßen Standard oder zunehmend ja auch im Dokumentarischen die Fusionen aus Animation und Realbild eigentlich nicht mehr wegzudenken.
Die Pixar Animation Studios haben diesen Film produziert im Auftrag von Walt Disney. Und sie haben auch nicht an Geld gespart. Also sie haben zum Beispiel allein, wenn man sich die Liste der Sprecher anguckt, eine extreme Besetzung.
Ja, Tom Hanks, ne, steht ganz, ganz oben mit drauf. Aber eben auch die Deutschen dazu sind nicht uninteressant, ne. Peer Augustinski als der deutsche Sprecher dann da dazu. Also das ist schon immer auch clever gemacht. Ganz, gar keine Frage.
Und ich nehme an, ich weiß es nicht genau, ich nehme an, Tom Hanks wird auch eine solche Sprecherrolle nicht für eine Mark 50 machen. Wird also sicherlich eine enorme Gage auch dafür bekommen haben. Apropos Filmfinanzierung, Olaf Jacobs, Sie sind der Chef der MV-Filmförderung, also der Filmförderung hier in Mecklenburg-Vorpommern. Wie ist da aktuell der Stand der Dinge?
Naja, die MV-Filmförderung ist ja mit einem Landtagsbeschluss in diesem Spätsommer letztlich gegründet worden. Tatsächlich, ich bin Gründungsgeschäftsführer derzeit und was wir gemacht haben, ist, wir haben diese Gesellschaft auf die Beine bekommen, haben unser Regelwerk ausgearbeitet und geschärft und werden noch in diesem Jahr, gerade in der nächsten Woche jetzt, die ersten Förderentscheidungen treffen. Und ich hoffe sehr, dass wir damit einfach wirklich auch für die nächsten Jahre ein paar gute Weichenstellungen treffen. Was ich sagen kann, ist, dass wir eine Menge attraktive Anträge haben. Das bringt uns ein bisschen in das Dilemma, wesentlich mehr Anträge zu haben, als wir am Ende fördern können. Insofern müssen wir kluge Entscheidungen treffen. Aber ich glaube, dass wir damit wirklich in der Lage sein werden, wirklich einen deutlichen Impuls zu geben, um einfach Projekte möglich zu machen, die so in den letzten Jahren hier nicht möglich gewesen wären.
Wie hoch ist jetzt aktuell das Filmförderbudget?
Naja, wir rechnen damit, dass wir so ein Stück über 3 Millionen im Jahr zur Verfügung haben. Wobei Filmförderung klingt ja immer ein bisschen stärker nach geschenktem Geld, als es das ist, sondern wir geben einen ganzen Teil des Geldes als Darlehen, die, wenn diese Filme Erfolg haben, dann auch wieder zurückgezahlt werden. Und insofern hängt das Budget auch ein Stück immer davon ab, wie erfolgreich sind die Filme, die wir in den Jahren zuvor gefördert haben. Aber zunächst mal rechnen wir damit, dass wir etwa 3 Millionen im Jahr vergeben werden, was einerseits nicht viel ist, weil ein durchschnittlicher deutscher Spielfilm kostet etwa 3 Millionen, also 2 bis 3 Millionen, sagt man, kostet ein einfacher deutscher Spielfilm. Wenn es Co-Produktionen sind, geht es hoch bis zu einem Range von um die 10 Millionen. Die ersten 2 Staffeln von Babylon Berlin haben 40 Millionen gekostet. Also insofern sind 3 Millionen einerseits nicht viel, andererseits sind es aber eben dann doch eine ganze Menge. Und auch da sind wir als Förderer ja so, dass wir einfach mit kleinen Summen oder mit überschaubaren Summen einfach Impulse geben, um einfach Projekte gut vorzubereiten, um sie möglichst eben auch hier anzusiedeln. Und insofern hoffe ich, dass wir bestimmt 20, 30 attraktive Projekte im Jahr hier einfach möglich machen im Land, die sonst nicht möglich gewesen wären.
Ja, und es ist natürlich schon ein großer Schritt. Vor einigen Jahren noch standen 400.000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Also das ist absolut dann eher die Portokasse.
Ja, und das ist eine mutige Entscheidung, das jetzt zu treffen. Ich glaube aber auch, dass es eine kluge Entscheidung ist, weil natürlich Bewegtbildinhalte begegnen uns immer mehr und überall. Und insofern, glaube ich, hat das auch ganz, ganz viel mit Perspektive zu tun. Es wird was mit Arbeitsplätzen zu tun haben. Und es hat aber eben auch was damit zu tun, dass Talente, Kreative einfach hier im Land einfach wirksam werden können. Und das ist gerade jetzt in diesem Winter unter Pandemiebedingungen extrem wichtig. Also da werden wir auch ganz besonders sicherlich Impulse setzen in den nächsten Monaten dafür.
Also diese regionale Angebundenheit spielt bei den Entscheidungen auch eine Rolle. Also es geht dann um Leute, die hier im Lande womöglich drehen, also Drehorte in Mecklenburg-Vorpommern, was ja finanziell dann auch wieder den Rücklauf hat, dass man auch hier Geld dann investiert in Übernachtungen, Hotels und so weiter. Das spielt nach wie vor eine Rolle.
Also Filmförderung ist bei Weitem kein geschenktes Geld, sondern letztlich machen wir mit Filmförderung 2 Dinge. Zum einen fördern wir wirklich Menschen, die hier im Land leben, die hier im Land arbeiten, die hier ihre Projekte realisieren wollen, helfen ihnen auch einfach über das Land hinaus wirksam zu werden. Wir sind ja für Medien, für Bewegtbildinhalte. Letztlich haben wir einen internationalen Markt, ja fast einen globalen Markt. Und wir haben ja heute ja auch über ein paar Filme gesprochen, die einfach ihren Weg um die Welt genommen haben. Und das ist heute eher Standard als eine Ausnahme, dass das Ausland mitgedacht werden muss als Markt. Und zum Zweiten werden wir genau das tun, was Sie gerade beschreiben. Wir werden schauen, was sind einfach für Projekte, die einfach hier für die Struktur sinnvoll sind. Und eine der Bedingungen ist, wenn man 1 Euro von der Filmförderung erhält, ist, man muss sich per Vertrag verpflichten, wie viele Euros dafür man im Land ausgibt, weil das natürlich schon auch das ein ganz wichtiges Kriterium ist, dass es einen wirtschaftlichen Effekt hat. Und das geht weit auch noch über Hotels und so weiter hinaus.
Also Filmförderung, richtig gemacht, ist durchaus kein närrisch Ding. Es hat Hand und Fuß, ist sinnvoll. Und ich komme nochmal zurück auf Toy Story. Auch zu diesem Film gibt es natürlich eine Musik. Ganz exzellent. Randy Newman, einer der Altmeister der Filmmusik, ganz großartig, hat zu diesem Film damals die Musik gemacht. Und hier ist er mit dem Titel The Fool. NDR 1, Radio MV, heute Abend am Sonntag, am 2. Advent. Hier ist die Movie Time. Olaf Jacobs, wir haben hier im Studio natürlich nicht zwei Kerzen angezündet, aber wir sehen den Schein natürlich mit unseren Herzen.
Wir tragen es im Herzen.
Sie kennen ja den kleinen Prinzen, man sieht nur mit dem Herzen gut. Also das zweite Licht leuchtet. Ja, und was wäre der zweite Advent oder die Vorweihnachtszeit ohne Weihnachtsfilme? Es gibt zu Weihnachten natürlich einen ganz großen Klassiker. Also man könnte auch einfach sagen Kultfilm. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ein tschechischer Märchenfilm, der darf einfach nicht fehlen, oder?
Ja, irgendwie gehört er dazu, ne?
Ja, also die Weihnachtsgans und der Film am ersten Weihnachtsfeiertag, dann ist alles rund.
Genau, so wie Silvester seinen Film hat auch Weihnachten den eigenen, ja.
Ja, und die Musik ja von Karel Svoboda, die ist natürlich auch unglaublich schön. Das ist eine Erfindung, eine Melodieerfindung, die ist großartig. Karel Svoboda hat übrigens auch zu anderen weltberühmten Filmen die Musik gemacht.
Die Biene Maja, ne? Ist Biene auch ein der Titel, den wahrscheinlich alle kennen, ja.
Ja, und natürlich Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Olaf Jacobs, jetzt gibt's noch Arbeit für die Filmförderung und dann Weihnachten, da ist dann wirklich Ruhe, dann werden sie auch keinen Film produzieren, drei Tage lang keine Produktion oder wie?
Ich hoffe aber, ehrlich gesagt, ist Weihnachten gerade noch ziemlich weit weg, weil tatsächlich die neue MV-Filmförderung wird nächste Woche ihre ersten Entscheidungen treffen. Insofern ist noch eine ganze Menge zu tun, ja.
Also erst die Arbeit, dann die Ruhe, ist vielleicht auch richtig rum. Schön, dass Sie heute Abend zu Gast waren hier in der Movietime auf NDR1 Radio MV. Ja, ich bin sehr gespannt auf die Entscheidung der MV-Filmförderung und freue mich, dass das wirklich vorangegangen ist, dass da jetzt auch ein bisschen dickere Bretter gebohrt werden können. Wir werden sehen, was rauskommt dabei. Wir hoffen, dass es vorangeht.
Wir geben uns Mühe, wir strengen uns an, ganz, ganz sicher.
Wunderbar. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Das war die Movietime auf NDR1 Radio MV. Und hier ist natürlich die schon angesagte Musik. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Die Musik von Karel Svoboda.
Vielen Dank. Tschüss.